willkommen zu Liedkultur 62. Ich sitze hier mit Gerhard Anger. Hallo Gerhard.
Hallo Maha, grüß dich.
Ja, wir sprechen über Katzen.
Katzen heute, ja.
Ja, dann stell dich doch mal kurz vor, was hast du mit Katzen? Also erstmal, wer bist du überhaupt?
Ach, wer bin ich überhaupt?
Und mein Name ist Gerhard. Ich mache inzwischen, wenn du deine Hände wegnimmst,
ein Foto von dem T-Shirt, das ich trage, weil da nämlich auch eine Katze drauf abgebildet ist, die auf einer Laptop-Tastatur liegt, was auch nicht ganz ungewöhnlich ist.
Ja.
Und tatsächlich auch bei mir zu Hause häufiger vorkommt.
Mhm.
Ich habe ja auch zwei Kater.
Zwei Kater.
Seit etwa 2 Jahren, also so, ich glaube, seit April vor 2 Jahren, habe ich die aus dem Tierheim abgeholt.
Mhm.
Habe sie dann auch irgendwann relativ schnell umgetauft. Mhm. Sie hatten irgendwelche komischen Namen, Mika und Mackie, glaube ich, oder irgendwie so ein Quatsch. Und nachdem Katzen ohnehin nicht unbedingt auf ihre Namen hören, dachte ich, es können vielleicht andere Namen den Katzen gegeben werden. Es haben auch Leute Vorschläge gemacht für den größeren und auch dickeren Kater. Wurde unter anderem Norbert vorgeschlagen, was ich auch eigentlich ganz gut fand. Ich habe den großen aber dann Monster genannt, weil er auch tatsächlich so ein bisschen monströs ist. Und den kleineren Kuschel, was auch sehr gut passt, weil er einfach auch ausgesprochen kuschelig und sehr anschmiegsam und sehr anhänglich ist und eigentlich immer kuscheln will. Und mich tatsächlich auch mitunter so gegen 7 Uhr morgens oder so weckt, aber nicht, weil er Hunger hat, sondern weil er kuscheln möchte. Weil er dann unter die Decke möchte oder sonst irgendwas. Also 2 Kater, die ich selber bei mir zu Hause habe und hatte tatsächlich auch noch jetzt am Pfingstwochenende das Vergnügen, mich auch noch um 2 weitere Katzen kümmern zu können, weil Freunde in Urlaub gefahren sind kurzfristig und dann musste dort noch die Katze betreut werden und gleich auch noch die Katze von den Nachbarn mit. Das heißt, ich hatte kürzlich tatsächlich 4 Katzen, die ich sozusagen bewirtschaften musste, was dann schon ein bisschen mehr Arbeit ist.
Ja, das ist natürlich
zwar
in der Tat.
Keine, jetzt nicht so, also nein, die beliebtesten Haustiere sind halt Katzen und Hunde. Katzen gibt es deutlich mehr auch in Deutschland als Hunde.
Wusste ich gar nicht.
Katzen mehr, na, aber es ist halt auch, hat halt natürlich auch mit dem Wohnen in der Stadt und allem zu tun.
Ja,
also
klar.
Hunde sind jetzt halt nicht unbedingt die stadtgeeignetsten Tiere so. Also sie brauchen natürlich doch auch mehr. Also mehr, es ist natürlich mehr Zeitaufwand einfach, auch den man, also Zeit, die man für einen Hund aufwenden muss. Allein schon dieses bei Wind und Wetter raus. Was einem mit Katzen im Normalfall, außer man muss jetzt mal mit ihnen zum Tierarzt oder so, eher erspart bleibt.
Die bleiben einfach im Haus?
Bleiben im Haus oder wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sie mal in den Garten rauszulassen, dann geht das wohl. Aber man muss halt nicht mehrmals am Tag mit ihnen Gassi gehen.
Ja.
Und alleine das ist halt schon was die Hundehaltung halt doch auch aufwendiger macht und Hunde halten es auch nicht so wahnsinnig gut aus, so lange auch alleine gelassen zu werden. Also ein Hund, den man 8 Stunden alleine lässt, wird größere Probleme damit haben als eine Katze oder ein Kater, die man ein paar Stunden alleine lässt oder 8 Stunden. Die schlafen halt dann, die schlafen eh sehr viel und freuen sich dann zwar auch, wenn man wieder da ist, aber leiden nicht so fürchterlich unter der Einsamkeit wie der Hund, der halt durch seine Herkunft von einem Rudeltier vom Wolf schon auch stärker irgendwie auf dauerhafte Anwesenheit von anderen offensichtlich auch angewiesen ist, um auch geistig gesund zu bleiben sozusagen.
Wie kamst du auf die Idee, dir Katzen zuzulegen?
Ich hatte da schon länger drüber nachgedacht, weil ich Katzen eigentlich auch schon immer sehr gut fand. Und man hat ja immer mal wieder dann auch mit Katzen zu tun, bei Bekannten, bei Freunden, die welche haben oder auch in einem Katzencafé. Es gibt in Neukölln in Berlin ein Katzencafé, vielleicht gibt es mittlerweile auch noch mehr, wo 2 Kater wohnen, die also mit in diesem Café wo man sagen, tätig sind und
das suche ich mal aus, da dann ist auch ja im Internet irgendwo zu finden.
Ja, ja, Katzencafé gibt es mittlerweile in vielen Städten. Hatte gesehen, irgendwo in Brüssel gibt es auch mehrere und in anderen Städten auch.
Ich habe das auch schon mal irgendwo.
Und es scheint mittlerweile tatsächlich mindestens 3 zu geben in Berlin. Eins in Neukölln, eins in Lichtenberg, das dann Barista Cats heißt. Mhm. Und in Charlottenburg das Café, das Katzencafé zur Mieze, das von einer promovierten Biologin betrieben wird, die offensichtlich irgendwie beschlossen hat, sich mit einem Katzencafé selbstständig zu machen.
Ja, ist ja auch nett. Mal machen.
Ja. Ja. Ja, ja. Und und Katzen fand ich eigentlich immer schon sehr gut und dachte dann irgendwann, kann man eigentlich machen, ist wie gesagt nicht so der riesige Aufwand und die, einen Hund würde ich glaube ich nur dann machen, wenn ich auch irgendwie ein Haus, ein entsprechendes Gelände und vielleicht auch ein bisschen mehr Natur drumherum hätte. Dann auch einen Hund irgendwie vernünftig halten zu können oder mehrere vielleicht sogar. Und bei Katzen halt doch auch etwas unproblematischer einfach. Mhm. Und, und jetzt wohnen diese zwei bei mir, Monster und Kuschel. Und ich glaube, wir haben uns auch ganz gut aneinander gewöhnt.
Ja, das ist doch
schön. Ja, und sind sehr behagliche Tiere, beide. Monster etwas behaglicher als Kuscheln. Monster wiegt auch irgendwie 8,5 Kilo und ist ein ordentlicher Brocken. Hat also auch wirklich monströse Ausmaße. Er ist jetzt auch nicht wirklich dick, sondern er ist halt einfach auch sehr, sehr groß. Mhm. Und der Name Monster passt auch ganz gut.
Ja. Mhm. Ja. Das ist Neukölln? Ist das in der Thomasstraße?
Pee-Pees heißt das. Genau. Ja, ja, genau. Da war ich auch schon zweimal, glaube ich. Das ist tatsächlich ganz witzig. Also die sind da, laufen halt da auch in der Gaststube rum, wenn sie Lust haben. Ansonsten liegen sie irgendwo und machen nichts. Mhm. Und springen da überall rum. Man kann die auch streicheln und ganz behaglich. Und der Kuchen dort ist auch ganz gut. Und die Betreiberin ist auch sehr freundlich. Also das ist kann man durchaus, wenn man ja
schon was jetzt
mal irgendwie Lust hat,
das ist sehr schön.
Mal einen Kater schön zu streicheln und dabei guten Kuchen zu essen.
Braucht man nicht mal selber Katzen zu haben. Man kann auch erstmal prüfen, ob man vielleicht allergisch ist oder so. Gibt es ja da auch ein paar Einschränkungen?
Ja, ja, natürlich.
Haltung angeht?
Also klar, ich meine, Allergien sind natürlich ein Problem, die halt nicht von den Haaren als solchen hervorgerufen werden, sondern von Enzymen aus dem Katzenspeichel. Mhm. Und nachdem Katzen sich ja sehr viel putzen und das ja mit ihrer Zunge tun, kommt da natürlich der Speichel auf die Haare und die Enzyme, die im Speichel enthalten sind, auf die Haare. Und wenn die Haare dann ausfallen, sind halt diese Enzyme aus dem Katzenspeichel dann auf den ausgefallenen Haaren. Mhm. Und Katzenhaaren auch sehr viel. Mhm. Also nicht alle gleichermaßen. Mhm. Grundsätzlich, wie alle Tiere, die Fell haben, verlieren die halt auch mal was von dem Fell. Mhm. Häufiger natürlich irgendwie bei den Jahreszeiten wechseln, Winter zu Sommer und Sommer zu Winter. Das heißt, man muss auch viel Staub saugen.
Ja, ja, also, ja. Also ich habe das selber erlebt. Ich kenne einen Allergiker und der hat tatsächlich, ich war mal bei ihm und war vorher bei irgendwelchen Leuten mit Katzen, ich weiß nicht mehr wie. Und das hat er gleich gemerkt.
Okay, und war also dann also sozusagen auch direkt auf dich allergisch.
Ja, war dann auf mich allergisch, genau. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, ja.
Ich hatte dem auch nichts erzählt, also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich
ihm erzählt habe. Dass man, dass er gewusst hätte.
Ja, ja, also das, aber sonst, das war, ich hatte ihm nichts erzählt, plötzlich sagte er irgendwie, dass er, man musste auch irgendwie niesen und meinte irgendwo, ob ich irgendwo was mit Katzen zu tun gehabt hätte. Dann sage ich, nö, eigentlich nicht. Und dann fiel mir, ach doch,
du warst irgendwo, wo Katzen waren. Es gibt halt durchaus, glaube ich, auch ein paar Katzenrassen, die Allergiker geeigneter sind als andere. Mhm. Wahrscheinlich, weil auch irgendwie vielleicht sich die Enzyme da unterscheiden oder was weiß ich. Ja. Und es gibt natürlich auch Nackerte, also Katzen ohne Fell.
Aha. Das stelle ich mir jetzt komisch vor.
Das sieht schon auch sehr grotesk aus, weil Katzen eine sehr faltige Haut haben, also das hängt mehr so in Lappen auch an denen dran. Hat wohl so ein bisschen den Hintergrund, auch wenn irgendwie sie von einem anderen Tier irgendwie angegriffen und werden und versucht wird, das festzuhalten, dass die sich dann mit dieser eher faltigen Haut ganz gut dann auch so entziehen können und so. Aber es sieht scheußlich aus. Die sehen wirklich scheußlich aus. Also ein bisschen wie Nacktmulle, nur als Katze. Oh, nee. Also ich bin mir sicher, das sind auch natürlich ganz liebe Tiere und die möchten auch gestreichelt werden. Und wenn jetzt eine vor meiner Tür stünde, dann würde ich sie jetzt auch nicht irgendwie abweisen, ja. Aber ich würde mir, glaube ich, nicht bewusst so ein Tier ins Haus holen. Vor allem, weil die dann natürlich auch, also so ein Fell erfüllt ja auch eine Funktion.
Ja, ja,
und
klar.
Die haben dann öfter mal auch Hautprobleme und man muss also, wenn die raus können, sehr aufpassen, dass die sich keinen Sonnenbrand holen, weil die halt sofort die Haut dann auch Probleme macht und es trocknet aus und muss auch vorsichtig sein, weil natürlich irgendwie die Wärmeregulation dann auch ein Problem ist. Die haben ja durchaus auch das Fell, damit sie es schön warm haben, so, und wenn es dann zu kalt wird, kühlen die sehr schnell aus. Also das sind, das weiß jetzt nicht, ob es offiziell als Qualzucht gelabelt ist, aber.
Aber ist da eine Züchtung?
Ich glaube schon, ja. Oder vielleicht auch irgendwie eine zufällige Mutation, die man halt dann irgendwie weiterverfolgt hat, das weiß ich gar nicht so genau.
Naja,
aber
sein. Naja.
Es ist schon eine komische Variante auch. Ich meine, so eine Sache, die natürlich an Hunden jetzt, an Katzen, an anderen kleinen Tieren, Kaninchen und was die Leute sonst noch so halten, natürlich schon auch irgendwie besonders angenehm ist ja das Fell, ja, dass es sich auch angenehm anfühlt, dass es weich ist und anschmiegsam und so weiter. Und das fehlt dann natürlich bei so Nacktkatzen. Aber man hat halt dieses Allergieproblem nicht in dem Ausmaß.
Ja,
also, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt machen wollen.
Wenn ich eine Katze haben
wollte. Naja. Ja, und hast du denn schon Erfahrungen mit Katzen?
Nee, ich
habe schon mal mit Katzen zusammen gewohnt?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe Erfahrung mit Katzen insofern, dass mich als Kind schon mal eine heftig gekratzt hat.
Ach,
da sieht man hier. Ja,
das heißt immer noch Wunden davon.
Ja, nur noch siehst Narben. Hier ist so eine, man kann es nicht gut sehen. Also hier ist so eine Vertiefung.
Ja, ja.
Und da hat die mal mit ihrer.
Ach, nein.
Aber nein, bin ich von Katzen gezeichnet.
Aber hast keine Phobie entwickelt oder irgendwas. Okay, ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut.
Und natürlich Katzen in der Literatur. Also eins meiner Lieblingsgedichte, was wir dann auch noch zum Besten geben werden, ist tatsächlich Les Chats, also die Katzen von Charles Baudelaire. Und von daher habe ich auf der Ebene Beziehungen mit Katzen. Aber ich kann nicht mit Haustieren.
Okay.
Bei mir gehen schon die Pflanzen ein. Also du musst halt einfach ein sehr häusliches Leben führen, immer zu Hause sein. Ich durch meinen Lebenswandel bin ja immer woanders. Und das ist natürlich nichts für Haustiere und auch sogar für Zimmerpflanzen ist das ein Problem. Also das
ja klar, das ist natürlich was einen dann schon auch in der Flexibilität in gewissem Sinne auch einschränkt, weil man sich dann natürlich immer um jemanden kümmern muss, der dann zumindest irgendwie das Nötigste macht, also halt frisches Futter und Wasser hinstellen und die Klos halt ausmisten, ja, die Ställe ausmisten, Tröge füllen und Ställe ausmisten.
Ja.
Geht bei Katzen natürlich eher noch, weil für einen Notfall und wenn es nicht allzu lange ist, reicht es, wenn da mal am Tag jemand vorbeikommt, das Zeug auswechselt, das Klo sauber macht und dann wieder geht. Aber auch das muss natürlich organisiert sein und
hast du da jemanden, wenn du weg bist?
Ja, doch, also ein paar Leute, die das dann auch ganz gerne machen, weil sie die Katzen eigentlich ganz cool finden und sich dann auch freuen, mal mit denen ein bisschen mehr zu tun zu haben. Also das klappt eigentlich immer ganz gut.
Ja, das
aber man muss es natürlich trotzdem organisieren und so ganz kurzfristig geht es halt dann möglicherweise einfach nicht. Ja, und da muss man halt schauen, irgendwie, wie es so wird.
Als ich relativ neu in Berlin war und auch an der Freien Universität gearbeitet habe, da hatte ich mal, da war ich mal mit jemandem befreundet, der Katzen pflegte von Freunden. Und der hatte halt den Schlüssel für die Wohnung und musste sich um die Katzen kümmern. Und wir waren eigentlich verabredet und da meinte er, ja, ist gar kein Problem, ich muss nur zwischendurch nochmal die Katzen. Komm doch mit. Und dann sind wir, also das war so eine meiner ersten Berlin-Erfahrungen, wo mir so richtig klar geworden ist, dass die Stadt viel zu groß ist, von der Freien Universität, die im Süden ist, nach Pankow gefahren, also in den Norden des Prenzlauer Bergs, dort die Katzen versorgt und dann zurück zur Freien Universität. Das Ganze hat ungefähr zwei
Stunden. Wart ihr zwei Stunden unterwegs, ja.
Ich dachte, naja, eben mal 20 Minuten.
Ja, um die Katzen irgendwo schnell um die Ecke. Ja,
und das ist kam dann aber anders.
Ja, ja, das kann sich hier schon.
Und naja, man musste ja auch, also man konnte ja jetzt nicht einfach wieder weg, sondern man musste sich ja tatsächlich um die Katzen auch kurz kümmern, also Futter bereitstellen und so. Das dauert ja auch alles.
Ja.
Also das ist, ja, genau.
Ja, Katzen.
Ja, gut. Dann haben wir das mal so eine Vorstellung, um was es geht. Jetzt würde ich sagen, steigen wir doch mal in die literarische Komponente ein.
Ja, und können dann ja auch noch mal ein bisschen, aber mal gucken, genau, literarisch.
Ja, was hast du denn da zum Beispiel?
Ich habe alles, ich habe ein paar verschiedene Sachen. Also ich meine, Katzen und Literatur hast du ja schon gesagt, es gibt einiges, aber auf der anderen Seite auch gar nicht mal unbedingt so wahnsinnig viel. Also ich habe so den Eindruck, Hunde spielen in der Literatur eine größere Rolle.
Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass Katzen die Größe
haben. Meinst du, dass Katzen mehr?
Naja, also Hunde kommen vielleicht mal irgendwo vor. Kommen aber
natürlich aber mehr nicht, vor.
Nicht, also es gibt jetzt nicht so ein, also mir fällt bei Katzen ganz viel ein.
Ja?
Während bei Hunden mir jetzt nichts ein. Also eigentlich fällt mir gar nichts ein.
Gar nichts.
Zu Hunden.
Ja, Hundeherz von Bulgakov und wahrscheinlich halt an vielen an vielen Stellen und wahrscheinlich an vielen Stellen eher so mit dabei. Also verschiedene Genres, in denen halt irgendwie dann Hunde irgendwie mit dabei sind, wenn es um Jagd geht und diesen ganzen Kram. Also Katzen.
Während du noch suchst, bringe ich jetzt hier gleich aus der Aufklärung,
das älteste
Gedicht ist, was ich hier habe, von Gottlieb Konrad Pfeffel, den ich vorher auch nicht kannte. Ist auch sprachlich noch so ein bisschen altmodisch, also die Ratten heißen hier Ratzen, dann reimt es sich auch auf Katzen. Ich lese einfach mal vor. Ein Junker spürte viele Ratzen auf seinem Schloss. Er kaufte sich ein Dutzend Katzen und ließ sie los. Sie packten flugs mit wildem Schnauben und scharfem Zahn die Ratzen, des Junkers Tauben und Schinken an. »Verdammte Brut, ich bin verraten«, rief Hildebrand, »ihr dienet mir wie die Soldaten dem Vaterland.« Ja, finde ich gut. Also,
Der Dichter sagte mir tatsächlich auch vorher
mir
gar nichts.
Mir sagte der auch,
ist ja beruhigend.
Suche nach Katzen gefunden. Ich suchte eigentlich das vorhin schon erwähnte Gedicht und fand dieses. Das ist gut.
Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja.
Und das ist halt tatsächlich auch, das ist witzig und hat was. Weil eben hier auch so das Wesentliche, was man bei Hunden eben nicht so hat. Die Hunde sind eigentlich, wenn sie in der Literatur auftragen, Hunde. Während die Katzen oft eine symbolische Bedeutung haben, metaphorisch irgendwas anderes steht. Das ist, glaube ich, nochmal der wichtige Unterschied dabei. Und also von daher.
Vielleicht dann auch in der nächsten Geschichte, jetzt kein Gedicht, sondern eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Die schwarze Katze. ich lese nicht alles, sondern fange so in der Mitte an, nicht unbedingt von vorne, aber also er hat schon eine Katze umgebracht, der Erzähler, aber das kommt dann auch raus, aber ich lese es so von ab der Mitte bis etwa zum Ende, die schwarze Katze. Als ich einmal in der Nacht halb stumpfsinnig vor Trunkenheit in einer ganz gemeinen Schnapskneipe saß, wurde ich plötzlich auf einen schwarzen Gegenstand aufmerksam, der oben auf einem riesenhaften Ochshoft Branntwein oder Rum, dem Hauptmöbel der dunstigen Höhle, thronte. Da ich schon einige Minuten lang stier auf die Höhe des Fasses geblickt hatte, war ich jetzt erstaunt darüber, dass ich den Gegenstand dort oben nicht schon früher bemerkt hatte. Es war eine schwarze Katze, eine sehr große. Gerade so groß wie die Ermordete und dieser auch in allem ähnlich bis auf eins. Die meine hatte nicht ein einziges weißes Haar an ihrem Körper, diese Katze aber hatte einen großen, allerdings nicht scharf abgegrenzten weißen Fleck, der fast die ganze Brust bedeckte. Als ich sie berührte, erhob sie sich sofort, schnurrte laut, rieb sich an meiner Hand und schien von der Beachtung, die ich ihr schenkte, entzückt zu sein. Das war also ganz ein Geschöpf, wie ich es suchte. Ich bot dem Wirt sofort an, ihm das Tier abzukaufen. Der aber erhob keinen Anspruch auf die Katze, erkenne sie gar nicht, habe sie vorher nie gesehen. Ich liebkoste das Tier und als ich mich zum Heimgehen anschickte, zeigte es Lust, mich zu begleiten. Das erlaubte ich ihm. Unterwegs beugte ich mich manchmal zu ihm nieder und streichelte es. In meinem Haus fühlte sich die Katze sofort heimisch und auch mit meiner Frau war sie vom ersten Tag an sehr befreundet. In mir aber regte sich bald eine Abneigung gegen die Katze. Das war gerade das Gegenteil dessen, was ich erwartet hatte, aber ich weiß nicht, wie und weshalb es so kam. Ihre aufdringliche Liebe zu mir war mir unangenehm, ja sogar zuwider. Nach und nach steigerte sich dieses Gefühl der Abneigung und des Ekels bis zu bitterstem Hass. Ich ging dem Vieh aus dem Wege. Was mich davon zurückhielt, es zu misshandeln, war allein ein gewisses Schamgefühl und die Erinnerung an meine frühere Gräueltat. Einige Wochen lang konnte ich mich noch so weit beherrschen, die Katze weder zu schlagen noch sonst wie absichtlich schlecht zu behandeln. Aber allmählich, mit jedem Tage mehr, sah ich sie nur noch mit unaussprechlichem Abscheu und floh bei ihrem unerträglichen Anblick entsetzt davon, wie vor dem Gifthauch der Pestilenz. Und es geht dann weiter. Und er bringt dann irgendwann seine Frau um, die ihn davon abhalten will, die Katze zu misshandeln. Und er mauert sie dann ein. Er mauert also die Leiche seiner Frau im Keller ein. Mhm. Und am vierten Tage nach dem spurlosen Verschwinden meiner Frau kam ganz unerwartet eine Polizeikommission und begann von neuem alle Räumlichkeiten gründlich zu durchsuchen. Ich war jedoch nicht im geringsten darüber beunruhigt, da ich sicher war, dass die Leiche in ihrem geheimen Versteck nicht entdeckt werden konnte. Die Beamten forderten mich auf, sie bei der Durchsuchung zu begleiten. Sie übersahen keinen Winkel, kein Versteck. Schließlich stiegen sie zum dritten oder vierten Mal in den Keller hinab. Ich blieb ruhig wie Stein. Mein Herz schlug so friedlich wie das eines Menschen, der in Unschuld schläft. Ich folgte den Herren von einem Ende des Kellers bis zum anderen. Die Arme über der Brust verschränkt, ging ich festen Schrittes einher. Die Beamten waren vollkommen beruhigt und schickten sich an, fortzugehen. Die Freude meines Herzens war zu groß, ich musste sie irgendwie äußern. Ich brannte darauf, wenigstens ein Wort des Triumphs auszurufen, das zugleich aber auch die Herren in ihrer Überzeugung von meiner Unschuld bestärken sollte. Meine Herren, sagte ich, als sie bereits wieder die Kellerstufen emporstiegen, ich bin entzückt, ihren Verdacht zerstreut zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ein wenig mehr Höflichkeit. Nebenbei bemerkt, meine Herren, dies ist ein sehr gut gebautes Haus. In dem verrückten Wunsch, irgendetwas Herausforderndes zu sagen, wusste ich kaum, was ich überhaupt redete. Ich möchte sagen, ein hervorragend gut gebautes Haus. Diese Mauern, gehen Sie schon, meine Herren? Diese Mauern sind solide aufgeführt. Und hier, rein aus tollem Übermut, schlug ich mit einem Stock, den ich gerade bei der Hand hatte, kräftig auf die Stelle des Mauerwerks, hinter der sich die Leiche meines einst so geliebten Weibes befand. Aber möge Gott mir gnädig sein und mich retten aus den Krallen meines Erzfeindes. Kaum war der Schall meiner Schläge verhallt, als eine Stimme aus dem Grabe mir Antwort gab. Es war ein Schreien, zuerst erstickt und abgebrochen wie das Weinen eines Kindes, dann aber schwoll es an zu einem ununterbrochenen, durchdringenden und unheimlichen Gekreisch, das keiner menschlichen Stimme mehr zu vergleichen war. Zu einem bald jammervoll klagenden, bald höhnisch johlenden Geheul, wie es nur aus der Hölle kommen kann, wenn das Wehklagen der zu ewiger Todespein Verdammten sich mit dem Frohlocken der Höllengeister zu einem Schall vereinigt. Es ist wohl überflüssig, noch davon zu sprechen, was ich in diesem Augenblick empfand. Ohnmächtig taumelte ich an die gegenüberliegende Mauer. Die Leute auf der Treppe standen regungslos, von Schreck und Entsetzen gelähmt. Im nächsten Moment aber arbeitete ein Dutzend kräftiger Hände daran, die Mauer einzureißen. Sie fiel. Der schon stark in Verwesung übergegangene und mit geronnenem Blut bedeckte Leichnam stand aufrecht vor den Augen der Männer. Auf seinem Kopfe saß, mit weit aufgesperrtem rotem Rachen und dem einen glühenden Auge, die fürchterliche Katze, deren teuflische Gewalt mich zum Mörder gemacht und deren Stimme mich nun den Henkern überlieferte. Ich hatte das Scheusal in das Grab mit eingemauert.
Das ja. ist aber bei Po irgendwie immer so, oder? Ja,
immer so
der,
Zeug.
Ja, der ja. hat irgendwie Pech mit dem Einmauern.
Jetzt ist es klappt immer nicht so richtig und es ist dann immer irgendwas komisch. Aber weil du sagtest hier die Katze als Symbol, naja, also hier das die Stimme aus dem Grab, genau. überhaupt auch die schwarze Katze, die ja auch im Aberglauben eine bedeutende Rolle spielt, hier so die Katze, die bei der Hexe immer mit dabei ist, die schwarze Katze, die bei der Hexe auf der Schulter sitzt und so Zeug, also es ist ja da sehr viel so Symbolik dann auch drin und also dieses, ja, der ist frohlockende Höllengeister und alles, was er da irgendwie so mit reinbringt in das, was er sich da so überlegt. Es ist, wie bei Poe eigentlich immer, nicht unbedingt das Allerbeste. Also es ist also, er ist jetzt nicht der brillanteste Stilist, so, aber ja. So wie Lovecraft ja auch nicht, der ja auch viel über Katzen geschrieben hat. Die Katzen von Ulfar zum Beispiel ist einer der beiden, glaube ich, sind nur zwei Romanversuche. Und das ist so eine richtige Fantasy-Geschichte auch, wo also Heere von Katzen eine ganz große Rolle spielen, die dann also irgendwie in den Krieg ziehen und ihm helfen, also dem Erzähler und so. Und alles. Aber ja, also es ist ja.
Naja, also es ist gut, diese Geschichte ist jetzt insofern vielleicht etwas schwächer, weil man das so ein bisschen schon kennt mit dem Buch der Mauer. Das ist dann, glaube ich, bei den Raben auch. Bei dem Raben, glaube ich, auch. Also das ist, also das war jetzt nicht so überraschend, aber sonst ist schon bei Poe auch immer so eine ja, da ist oft auch so eine Ironie noch.
Also ja, das ist natürlich schon.
Das ist halt schauerlich.
Ja.
Das ist wie bei Lovecraft, aber Lovecraft, da hat man immer den Eindruck, dass er das irgendwie ganz ernst meint. Ja, und bei Poe ist oft so, dass es so eine, so ein.
Noch so ein bisschen gebrochen ist.
Da ist vielleicht ein bisschen das gebrochen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also es ist vielleicht noch nicht so ironisch wie sagen wir mal, Oscar Wilde, das Gespenst von Canterville, glaube ich, wo das ja alles nur noch letztlich komisch ist.
Ja.
Aber es ist halt oft auch noch so ein kleines Augenzwinkern dabei.
Ja, und wie man sieht an der Geschichte, Katzen misshandeln, keine gute Idee. Ehefrauen umbringen, auch keine gute Idee. Beides gleichzeitig, ganz schlechte Idee.
Ja.
Also lieber nicht machen.
Genau.
Ja.
Oh. Ja. Gut. Also wir haben schon, also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Also wir haben schon doch eine so eine Besonderheit von Katzen also mit Bezug auf den Menschen, das Geheimnisvolle und so kann man ja beobachten. Das kommt ja vielleicht auch vom Verhalten der Katzen. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht, das haben sich die Leute ja nicht einfach so auf die Katzen projiziert, sondern das ist doch irgendwie, also wie würdest du als Katzenkenner, also kannst du das nachvollziehen oder
also
ist ich, bei den Katzen da sowas?
Also ja, ich glaube schon, weil also es gibt ja so ein paar auch wirklich empirische Dinge, die man beobachten kann, nämlich dass Katzen wirklich ganz krass im Gegensatz zu Hunden durchaus in der Lage sind, auch ohne uns zurechtzukommen. Und zwar im Prinzip dieselben Individuen, die jetzt irgendwie bei mir im Wohnzimmer sitzen, wenn ich die aus irgendeinem Grund, wenn die aus irgendeinem Grund für sich selber sorgen müssten, wären die im Zweifel wahrscheinlich in der Lage dazu. Ich kenne auch Hauskatzen, die raus in den Garten können, die im Sommer ganz gerne durchaus 3 bis 4 Mäuse fangen, die also durchaus in der Lage sind, diese beiden komplett unterschiedlichen Lebenswelten, so, also von der irgendwie gemütlichen Hauskatze, die im Sofa sitzt und mit Fernsehen guckt und immer die Tröge gefüllt kriegt und ganz behaglich irgendwie und mit im Bett schläft und schnurrt und es behaglich hat, zu wirklich einem Raubtier, das in der Lage ist, in der Wildnis zu überleben. Und das geht von einer Generation auf die andere, völlig problemlos. Katzen, die draußen geboren werden, die als verwilderte Katzen irgendwie geboren werden und am Anfang auch irgendwie nicht in den ersten paar Wochen oder so Kontakt zu Menschen haben, werden auch zu verwilderten Katzen und so und sind dann im Prinzip völlig problemlos in der Lage, sich draußen auch alleine zurechtzufinden. So. Was durchaus auch ein Problem sein kann, wie zum Beispiel in Australien, wo es halt eine völlig aus dem Ruder gelaufene Katzenpopulation gibt, die halt in der Wildnis lebt und dort irgendwie die gesamte einheimische Tierwelt bedroht, weil wir halt irgendwie auch mit der Hitze ganz gut zurechtkommen, die da herrscht, sich so weit auch an die Gegebenheiten angepasst haben, dass die halt irgendwie auch ihren gesamten Flüssigkeitsbedarf aus dem Futter decken und nicht zusätzlich irgendwie trinken müssen. So. Und die halt ja die gesamte Population von einem anderen Zeug, was da irgendwie so lebt, tatsächlich auch bedrohen. Und ich glaube, dass das ein Teil ist, also dass man weswegen man auch gut den Eindruck haben kann, dass man diese Tiere nicht so vollumfänglich kontrollieren kann wie bei Hunden, was natürlich auch mit der Zuchtgeschichte zu tun hat. Hunde werden halt seit sehr, sehr langer Zeit ganz spezifisch gezüchtet. Die verschiedenen Rassen, die halt auch zu verschiedenen Zwecken gezüchtet worden sind, vom Dackel, der halt irgendwie diese Wurstform ja nicht hat, weil es lustig ausschaut, sondern damit er halt gut in diesen Dachsbau passt und da in diese Röhren und Höhlen irgendwie gut reinkommt, bis zu halt irgendwie ja Riesenhunde, die halt ursprünglich mal so teilweise auch die Kampfhundrassen von heute, die halt aus Kriegshunden aus früheren Zeiten hervorgegangen sind. Die Römer hatten Hunde für die Kriegsführung zum Beispiel immer dabei und so. Und diese gezielte Zucht auch bei Katzen so in dieser Form eigentlich noch nie stattgefunden hat. Dass man zwar heute durchaus Rassekatzen hat, die seit ein paar Jahrzehnten oder so 100 Jahren irgendwie spezifisch auch gezüchtet werden, aber mehr aufs Aussehen, Fellfarben und so Zeug und weniger auf die Persönlichkeit. Und dass man deswegen weniger eigentlich diese Tiere auch, glaube ich, mit Recht auch als weniger zugänglich empfindet, als das bei Hunden der Fall ist. Was, glaube ich, aber im Zweifel daran liegt, dass wir uns als Menschen die Hunde so zurechtgezüchtet haben, dass das so auf diese Weise funktioniert. Wohingegen Katzen, die meisten Katzen, die heute draußen irgendwie so unterwegs sind, die meisten Hauskatzen, die irgendwo sind, die sind nicht spezifisch gezüchtet worden, sondern die haben sich im Prinzip ihren Geschlechtspartner selber gesucht. Ja, mal irgendwie draußen gewesen, dann halt irgendwie geschnackselt und dann sind halt irgendwie junge Katzen draus resultiert. Das passiert bei Hunden kaum und sehr wenig. Das ist viel mehr gezielte Züchtung.
Viel mehr gezielte Züchtung, das ist richtig. Und der Hund begleitet den Menschen ja schon seit der Steinzeit, also sehr, sehr lange, ich weiß nicht, 12.000, 15.000 Jahre. Oder länger. Und die Katzen sind ja erst domestiziert worden in der Antike, glaube ich. Also so im alten Ägypten und so.
Ja, und das. Klar, ich meine, es gibt auch Funde, die irgendwie sagen, dass auch schon so vor ungefähr 9000 Jahren da schon irgendwas passiert ist. Und aber auch da ist die Geschichte halt offensichtlich irgendwie eine andere. Bei Hunden war das eine gezieltere Aktion. Bei Katzen war das wohl eher am Anfang so, wie das jetzt irgendwie bei den Wildschweinen ist, ja, die hier in Berlin in den Außenbezirken die das Zeug fressen, was in den Mülltonnen ist. Dass es so Siedlungsfolge irgendwie war, die Menschen siedeln sich irgendwo an, dann gibt's da irgendwie einen Überschuss an Nagern, weil die Leute irgendwie ihr Getreide einlagern. Und dann trifft sich halt ganz gut, wenn dann so wie halt heute irgendwie die Schweine kommen und die Mülltonnen leer fressen oder die Füchse in der Stadt irgendwo sind, die halt so als Zivilisationsfolge irgendwie dann kommen, dass es wohl so bei Katzen eher gelaufen ist. Dass man die halt dann durchaus irgendwie auch geduldet hat und vielleicht eine Art von Auswahl stattgefunden hat, dass halt die irgendwie jetzt nicht sofort auf die Menschen losgegangen sind und versucht haben, die zu kratzen und zu beißen, so wie dir das passiert ist, sondern die vielleicht ein bisschen netter waren, ja, also die ein bisschen zugänglicher gewesen sind, ein bisschen zahmer irgendwie waren, dass man denen vielleicht dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, eine Schale Milch hingestellt hat oder so, dass also da sozusagen der evolutionäre Vorteil.
Das passiert, glaube ich.
Genau.
Also wir waren jetzt ich war ja auf Mallorca im Frühjahr und da streunte auch so eine Katze am Haus rum, die aber nicht zum Haus gehörte, wie der Vermieter auch gleich geklärt hatte. Aber die machte sich da immer breit und dann haben wir der auch was hingestellt. Ne? Irgendwie ist das ein Reflex. Ja, ja.
Und warum sollte das nicht irgendwie vor 3000 Jahren auch so gewesen sein? Genau. Aber halt eine weniger gezielte ein wenig gezielter züchterischer Eingriff im Vergleich zu dem, was bei Hunden und halt auch bei anderen Nutztieren passiert ist.
Aber behalten die Katzen nicht auch ihren Jagdinstinkt? Wie ist das denn bei deinen? Jagen die mal?
Also wenn ein größerer Falter in die Wohnung fliegt, dann sind die da beide hochgradig interessiert dran und erlegen den dann auch schon mal so. Und auch das ganze Katzenspielzeug, was es so gibt, der ganze Kram, irgendwie so Flitterzeug und irgendwie Wollknäuel und das ganze Gedöns, das spricht halt alles den Jagdtrieb an, es spricht alles den Jagdinstinkt an.
Also
das können die auch noch und tun das auch.
Freunde von mir, die so ein bisschen ländlich wohnen, also auf dem Dorf, die haben auch Katzen und diese Katzen bringen immer mal so Mäuse an, Teilen oft.
Ja, ja.
Mal nur den Kopf, mal den Rumpf oder manchmal zuckt die auch noch so ein bisschen die Maus. Und da sind die immer ganz, also das finde ich immer ganz toll, wenn sie sozusagen sowas auch abliefern können.
Mal dann
Herrchen und Frauchen. Und Herrchen und Frauchen sind nicht begeistert von den
Ich habe auch schon von Katzen gehört, die ganze Kaninchen in die Wohnung geschleppt haben, was dann glaube ich noch problematischer ist, weil in so einem Kaninchen auch einfach mehr Flüssigkeit in Form von Blut und Eingeweiden irgendwie drin ist. Das kann dann schon auch sehr unappetitlich werden. Aber ja klar, also das ist natürlich auch ein erheblicher Unterschied zum Hund. Ich kann mir jetzt bei vielen Haushunderassen, nehmen wir jetzt mal einen Mops zum Beispiel oder so, schwer vorstellen, dass der Mops in der Lage ist, wenn ich ihn jetzt im Wald aussetze oder auf irgendeiner Lichtung oder so, dass der dazu in der Lage sein wird, sich in irgendeiner Weise sinnvoll selbst zu versorgen. Der macht es dann nicht lange. Ja, der ist in ein paar Tagen ist es aus mit dem Mops. Und bei auch unseren jetzt so eher verwöhnten Hauskatzen ist das alles nicht so problematisch. Ja, die sind, wie man auch sieht, so, was du auch erzählt hast, oder auch hier die Bekannten von mir, die Freunde von mir, die eine Katze haben, die raus in den Garten kann, die bringt auch regelmäßig Mäuse an und die frisst die auch dann. Also das ist nicht nur irgendwie so zum Spaß, sondern üblicherweise frisst die dann alles bis auf den Kopf und der Kopf liegt dann irgendwo in der Wohnung rum, ist dann immer ein bisschen, muss man halt dann entsorgen und hoffen, dass man nicht aus Versehen irgendwie reintritt, barfuß oder so. Naja.
Das stimmt.
Ja, ja.
Ja, Ja, also, dass die Katzen auch mal so ein bisschen die Führung übernehmen, ist auch bekannt aus der Literatur. Also, ich glaube, eine der berühmtesten Katzengeschichten ist tatsächlich der gestiefelte Kater. Und da ist es ja so, der Kater wird ja vererbt und ist sozusagen das schlechteste Erbteil. Mhm. Und der sagt dann aber seinem Herrn, wenn du mir Stiefel machst, dann verschaffe ich dir Reichtum. Und ja, und das ist wirklich eine berühmte Geschichte, die mal in Grimms Märchen stand und dann wieder rausgeflogen ist, weil die nämlich gar nicht so ein deutsches Volksmärchen ist, sondern von dem französischen Märchen Dichter, der auch natürlich das irgendwo anders her hat, Perrault, Charles Perrault. Und eine der Informantinnen von den Gebrüdern Grimm war tatsächlich hugenottischer Abstammung und hatte das irgendwie tatsächlich aus der französischen Literatur übernommen. Und dann haben es die Brüder Grimm wieder rausgestrichen aus ihrer Märchensammlung und hatten nicht auf dem Schirm, dass das am Ende mal eines ihrer berühmtesten Märchen ist. Ist also jetzt meistens in den Anhängen dann wieder drin. Aber es gibt bei den Brüdern Grimm ein anderes Märchen, was ganz ähnlich ist. Und das greift sozusagen die Volkstradition wieder auf. Aber das ist wirklich ähnlich. Der arme Müllersbursch und das Kätzchen. Und das ist auch nicht so ganz lang. Mhm. Ich würde das dann mal lesen. Da hast du einen Moment Pause und kannst schon mal das nächste raussuchen. Also ich glaube, das kann man wirklich ganz lesen, weil die Geschichte nicht lang ist. Also ich fange einfach mal an. Der arme Müllersbursch und das Kätzchen. In einer Mühle lebte ein alter Müller, der hatte weder Frau noch Kinder und drei Müllersburschen dienten bei ihm. Wie es nun etliche Jahre bei ihm gewesen waren, sagte er eines Tages zu ihnen, ich bin alt und will mich hinter den Ofen setzen. Zieht aus und wer mir das beste Pferd nach Hause bringt, dem will ich die Mühle geben und er soll mich dafür bis an meinen Tod verpflegen. Der dritte von den Burschen war aber der Kleinknecht, der ward von den anderen für albern gehalten, dem gönnten sie die Mühle nicht und er wollte sie hernach nicht einmal. Da zogen alle drei miteinander aus und wie sie vor das Dorf kamen, sagten die zwei zu dem albernen Hans, du kannst nur hier bleiben, du kriegst deinen Lebtag keinen Gaul. Hans aber ging doch mit und als es Nacht war, kamen sie an eine Höhle. Da hinein legten sie sich schlafen. Die zwei Klugen warteten, bis Hans eingeschlafen war, dann stiegen sie auf, machten sich fort und ließen Hänschen liegen und meinten's recht fein gemacht zu haben. Ja, es wird euch doch nicht gut gehen. Wie nun die Sonne kam und Hans aufwachte, lag er in einer tiefen Höhle. Er guckte sich überall um und rief, ach Gott, wo bin ich? Da erhob er sich und krabbelte die Höhle hinauf, ging in den Wald und dachte, ich bin hier ganz allein und verlassen, wie soll ich nun zu einem Pferd kommen? Indem er so in Gedanken dahin ging, begegnete ihm ein kleines buntes Kätzchen. Da sprach ganz freundlich, Hans, wo willst du hin? Ach, du kannst mir doch nicht helfen. Was dein Begehren ist, weiß ich wohl, sprach das Kätzchen. Du willst einen hübschen Gaul haben. Komm mit mir und sei 7 Jahre lang mein treuer Knecht, so will ich dir einen geben, schöner als du deinen Lebtag einen gesehen hast. Nun, das ist eine wunderliche Katze, dachte Hans. Aber sehen will ich doch, ob das wahr ist, was sie sagt. Da nahm sie ihn mit in ihr verwünschtes Schlösschen und hatte da lauter Kätzchen, die ihr dienten. Die sprangen flink die Treppe auf und ab, waren lustig und guter Dinge. Abends, als sie sich zu Tisch setzten, mussten drei Musik machen, ein strich den Bass, das andere die Geige, das dritte setzte die Trompete an und blies die Backen auf, so sehr es nur konnte. Als sie gegessen hatten, wurde der Tisch weggetragen und die Katze sagte, nun komm Hans und tanze mit mir. Nein, antwortete er, mit einer Miezekatze tanze ich nicht, das habe ich noch niemals getan. So bringt ihn ins Bett, sagte sie zu den Kätzchen. Da leuchtete ihm eins in seine Schlafkammer, eins zog ihm die Schuhe aus, eins die Strümpfe und zuletzt blies eins das Licht aus. Am anderen Morgen kamen sie wieder und halfen ihm aus dem Bett. Eins zog ihm die Strümpfe an, eins band ihm die Strumpfbänder, eins holte die Schuhe, eins wusch ihn und eins trocknete ihm mit dem Schwanz das Gesicht ab. »Das tut recht sanft«, sagte Hans. Er musste aber auch der Katze dienen und alle Tage Holz klein machen. Dazu kriegte er eine Axt von Silber und die Keile und Säge von Silber und der Schläger war von Kupfer. Nun, da machte er es klein, blieb da im Haus, hatte sein gutes Essen und Trinken, sah aber niemand als die bunte Katze und ihr Gesinde. Einmal sagte sie zu ihm, geh hin und mähe meine Wiese und mache das Gras trocken und gab ihm von Silber eine Sense und von Gold einen Wetzstein, hieß ihn aber auch alles wieder richtig abliefern. Da ging Hans hin und tat, was ihm geheißen war. Nach vollbrachter Arbeit trug er Sense, Wetzstein und Heu nach Hause und fragte, ob sie ihm noch nicht seinen Lohn geben wollte. Nein, sagte die Katze, du sollst mir erst noch einerlei tun. Da ist Bauholz von Silber, Zimmeraxt, Winkeleisen und was nötig ist, alles von Silber, daraus baue mir erst ein kleines Häuschen. Da baute Hans das Häuschen fertig und sagte, er hätte nun alles getan und hätte noch kein Pferd. Doch waren ihm die 7 Jahre herumgegangen wie ein halbes. Fragte die Katze, ob er ihre Pferde sehen wollte. Ja, sagte Hans. Da machte sie ihm das Häuschen auf und weil sie die Türe so aufmacht, da stehen 12 Pferde. Ach, die waren gewesen ganz stolz, die hatten geblänkt und gespiegelt, dass sich sein Herz im Leibe darüber freute. Nun gab sie ihm zu essen und zu trinken und sprach, geh heim, dein Pferd gebe ich dir nicht mit. In 3 Tagen aber komme ich und bringe dir es nach. Also machte Hans sich auf und sie zeigte ihm den Weg zur Mühle. Sie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Kleid gegeben, sondern er musste sein altes, lumpiges Kittelchen behalten, das er mitgebracht hatte und das ihm in den 7 Jahren überall zu kurz geworden war. Wie er nun heimkam, so waren die beiden anderen Müllerburschen auch wieder da. Jeder hatte zwar sein Pferd mitgebracht, aber des einen Seins war blind, des anderen Seins lahm. Sie fragten, Hans, wo hast du dein Pferd? In 3 Tagen wird's nachkommen. Da lachten sie und sagten, ja, du Hans, wo willst du ein Pferd herkriegen? Das wird was Rechtes sein. Hans ging in die Stube. Der Müller sagte aber, er sollte nicht an den Tisch kommen. Er wäre so zerrissen und zerlumpt. Man müsste sich schämen, wenn jemand hereinkäme. Da gaben sie ihm ein bisschen Essen hinaus. Und wie sie abends schlafen gingen, wollten ihm die 2 anderen kein Bett geben. Und er musste endlich ins Gänseställchen kriechen und sich auf ein wenig harte Stroh legen. Am Morgen, wie er aufwacht, sind schon die 3 Tage herum und es kommt eine Kutsche mit 6 Pferden. Ei, die glänzten, dass es schön war, und ein Bedienter, der brachte noch ein 7. Das war für den armen Müllerbursch. Aus der Kutsche aber stieg eine prächtige Königstochter und ging in die Mühle hinein. Und die Königstochter war das kleine, bunte Kätzchen, dem der arme Hans 7 Jahre gedient hatte. Sie fragte den Müller, wo der Mahlbursch, der Kleinknecht, wäre. Da sagte der Müller, den können wir nicht in die Mühle nehmen, der ist so verrissen und liegt im Gänsestall. Da sagte die Königstochter, sie sollten ihn gleich holen. Also holten sie ihn heraus und er musste sein Kittelchen zusammenpacken, um sich zu bedecken. Da schnallte der Bediente prächtige Kleider aus und musste ihn waschen und anziehen. Und wie er fertig war, konnte kein König schöner aussehen. Danach verlangte die Jungfrau, die Pferde zu sehen, welche die anderen Mahlburschen mitgebracht hatten. Eins war blind, das andere lahm. Da ließ sie den Bedienten das 7. Pferd bringen. Wie der Müller das sah, sprach er so, eins wäre ihm noch nicht auf den Hof gekommen. Und das ist für den 3. Mahlbursch, sagte sie. Da muss er die Mühle haben, sagte der Müller. Die Königstochter aber sprach, da wäre das Pferd. Er sollte seine Mühle auch behalten und nimmt ihren treuen Hans und setzt ihn in die Kutsche und fährt mit ihm fort. Sie fahren zuerst nach dem kleinen Häuschen, das er mit dem silbernen Werkzeug gebaut hat. Da ist es ein großes Schloss und ist alles drin von Silber und Gold. Und da hat sie ihn geheiratet und war er reich, so reich, dass er für sein Lebtag genug hatte. Darum soll keiner sagen, dass wer albern ist, deshalb nichts Rechtes werden könne.
Ja. Ha, die Katz im Märchen.
Ja, ja, genau. Und ich finde es halt durchaus interessant, weil es eben, ja, schon die, im Grunde die Geschichte, eine ähnliche Geschichte ist wie im gestiefelten Kater. Denn der schafft das ja dann auch, allerdings durch Verschlagenheit, da seinen Herrn zu
glücken. Genau, und bringt den Wohlstand, die ja. Katze, die den Wohlstand bringt. Ja, ja, das sollen meine beiden mal machen, ja. Hier meine Kater. Nicht hier immer nur da zu Hause auf dem Sofa faul rumliegen.
Genau.
Und mir die Haare vom Kopf fressen, sondern mir hier den Wohlstand verschaffen.
Ja? So schlimm
Naja, sie sind schon, gefräßig. Ja. Mhm. Ja, also vielleicht jetzt nicht so schlimm wie der Kater von Samuel Johnson. Mhm. Den wir schon mal hatten in einem Podcast. Wir haben ja mal einen Podcast über Wörterbücher gemacht. Ja. Und da kam natürlich auch das englische Wörterbuch von Dr. Genau. Samuel Johnson drin, ja, vor.
Genau, da erinnere ich mich, aber da war nichts mit Katzen.
Nee, oder? Da war nichts mit Katzen, aber Samuel Johnson, hatten wir sicherlich damals auch schon drüber gesprochen, ist halt so eine ganz merkwürdige Figur. Irgendwie im 18. Jahrhundert in England so die wichtigste Figur im literarischen Leben. Mhm. Sehr merkwürdig eigentlich, also auch ein sehr, sehr merkwürdiger Mensch. Sehr eigenartige Person. Ich kann mich erinnern, Julian Green hat ein sehr schönes kleines, also eine sehr schöne kleine Sammlung von Essays geschrieben, englische Suite. Und also sind alles biografische Essays von englischen Autorinnen und Autoren. Und Samuel Johnson ist der erste. Wenn ich mich recht erinnere, fängt es so an, dass Green schreibt, die Tatsache, dass Samuel Johnson berühmt ist, mutet so seltsam an, dass sie erklärt werden muss. Was ich einen großartigen Einstieg in einen biografischen Essay finde. So. Und was Green dann auch feststellt, ist, dass er sagt, eigentlich verdankt Johnson seine Berühmtheit dem Werk eines anderen, nämlich James Boswell. Es ist eigentlich die erste richtige Biografie in englischer Sprache, nämlich The Life of Samuel Johnson verfasst und 1791 veröffentlicht hat. Was ich auch mal gelesen habe, ist sehr umfangreich und aber auch ganz interessant. Und es gibt eine Passage, in der Boswell über Johnsons Kater schreibt. Und sollte also mal jemand von unseren Hörerinnen und Hörern in die Verlegenheit kommen, die Frage beantworten zu müssen, was man denn Samuel Johnson hätte mitbringen sollen, was denn ein gutes Mitbringsel war, Austern. Austern für den Kater Hodge. Von dem es im Übrigen auch ein Denkmal gibt, eine Statue vor Samuel Johnsons Haus in London, also eine Statue von diesem Kater auch. Und Boswell schreibt auch über diesen Kater in The Life of Samuel Johnson. Es wäre in diesem Zusammenhang nicht recht, seine Liebe zu Tieren zu übergehen, die er in seine Obhut genommen hatte. Ich werde nie die Nachsicht vergessen, mit der er Hodge, seinen Kater, behandelte. Für ihn ging er selbst Austern einkaufen, damit die Diener, wenn sie solche Umstände hätten, nicht eine Abneigung gegen die arme Kreatur fassten. Ich erinnere mich, wie Hodge eines Tages an Dr. Johnson emporkletterte, offenbar mit großem Behagen, während Johnson lächelnd und leise pfeifend seinen Rücken entlang streichelte und ihn am Schwanz zog. Und als ich bemerkte, er sei ein schöner Kater, sagte er, »Nun ja, Sir«, aber ich habe Kater gehabt, die ich noch lieber mochte als diesen. Und dann, als sähe er, dass Hodge außer Fassung sei, fügte er hinzu, aber er ist ein sehr schöner Kater. Wirklich ein sehr schöner Kater. Samuel Johnson, ja, der ganz offensichtlich auch ein großer Katzenfreund gewesen ist.
Ja.
Und den Kater mit Austern gefüttert hat.
Sehr gut, ja.
Also Austern mitbringen.
Austern mitbringen.
Gehst du zu Samuel Johnson, bringe Austern für den Kater mit. Das ist das Beste.
Du müsstest den Link dann hier mir noch zukommen lassen, weil ich das natürlich jetzt nicht auf Deutsch hier habe. Wenn man guckt, findet man das in der Regel auf Englisch.
Ja.
Ja.
Der Kater Hodge. Ja.
Ja. Also das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, aber das ist natürlich sehr teuer mit den Austern.
Ja, also das verzehren jetzt meine nicht. Ja, okay. Also Austern sind sie nicht.
Was?
Hühnchen.
Hühnchen.
Am liebsten alles mit Hühnchen. Also auch nichts mit Fisch und auch sonst nichts irgendwie. Also am liebsten mit Hühnchen, ja. Das ist das Beste. Also alles mit Huhn. Das ist.
Ja. Gibt es da Unterschiede? Also gibt es da unterschiedliche Vorlieben von Katzen?
Ja, völlig. Also es gibt die merkwürdigsten Geschichten, auch was das Trinken anbetrifft. Ich habe von Katzen gehört, die ausschließlich Vitell aus dem Glas getrunken haben. Ich habe auch noch genügend Futter zu Hause, das dann irgendwann einfach verschmäht worden ist und nicht mehr mit dem Hintern angeguckt wird. Also Katzen sind, was Fressen und Trinken betrifft, eigenartig problematisch tatsächlich. Mhm. Also es gibt sicherlich auch welche, die alles fressen, aber häufiger ist es tatsächlich so, dass sie doch sehr eigen auch sind.
Aber ist es nicht bei vielen Tieren so, dass sie eigen sind, wenn sie ein höheres Essangebot haben, ja, und wenn man das aber reduziert, dass sie dann auch sagen, na ja, gut, jetzt esse ich auch das, was mir weniger schmeckt.
Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es der Hunger dann schon reintreibt, wenn man irgendwie mal einen Tag nichts gekriegt hat oder so oder nichts gegessen hat. Das kann natürlich ganz gut sein, aber ein Problem ist, und das wäre insbesondere ein Problem für Monster, der leichtes Übergewicht hat, und auch von der Tierärztin immer ermahnt wird, er müsse ein bisschen abnehmen, was nicht so einfach ist. Ja, vor allem, wenn man zwei Katzen hat, das dann irgendwie mit dem Füttern auch zu machen. Und ein Problem ist, dass insbesondere übergewichtige Katzen, wenn sie über längere Zeit, und das kann schon heißen, so 24 bis 48 Stunden, gar nichts fressen, was auch nicht unbedingt nur daran liegen muss, dass sie nichts kriegen, sondern auch aus irgendwelchen anderen Gründen, zum Beispiel Zahnprobleme oder so, und dass sie halt irgendwie nichts essen können, dass dann eine sogenannte hepatische Lipidose passiert. Also es ist so eine Störung des Fettstoffwechsels, da wird dann irgendwie, also jedenfalls im Grunde genommen ist es so eine Art akute Leberverfettung, die eben dann eintritt, wenn diese Tiere fasten. Was irgendwie ein bisschen absurd ist, aber ist halt so. Und,
ist das bei Menschen auch?
Ich weiß gar nicht, ob das muss ich Lipidose beim Menschen.
Eine Ausrede, warum ich nicht
abnehme. Lexikon der Biologie.
Ja, naja, wie auch immer. Also er darf nicht fasten.
Nee, also er darf nicht dauerhaft fasten, sonst wird es problematisch. Ja. Naja.
Ja. Naja, also das
Austern. Austern. Kann man mal probieren, ja. Aber nicht, dass sie dann nichts mehr anderes wollen.
Ja, das kann natürlich passieren. Das
heißt, ach, lieber Gott, nee. Wobei, es könnte auch ein bisschen zu salzig sein. Ich meine, Austern sind doch relativ salzhaltig, oder? Sein, mit dem Wasser und so. Es ist halt auch nicht unbedingt so gut, glaube ich. Also zu salzhaltiges Futter ist, glaube ich, nicht das Tollste.
Ja. Ja, gut.
Naja.
Muss man ausprobieren. Aber Austern, naja, im KDW kriegst du schon Austern im Hause.
Also, ja, sicher, ich meine, nicht klar. Das.
Gut, ja. Wir haben natürlich noch mehr Texte und ich könnte jetzt eigentlich mal auf mein Lieblingsgedicht kommen: Die Katzen, Les Chats von Baudelaire. Es ist ein Sonett, also nicht sehr lang, aus der Sammlung Les Fleurs du Mal, also die Blumen des Bösen. Eine Sammlung, die beim Erscheinen tatsächlich Schwierigkeiten brachte mit der Zensur. Wenn man die heute liest, dann findet man das alles so harmlos. Und es ist auch, glaube ich, harmlos. Also gerade dieses Gedicht Die Katzen ist ein sehr, sehr harmloses Gedicht. Da gibt es vielleicht auch noch andere Gedichte. Aber die meisten finde ich halt wirklich eher harmlos. Also oft so geht es, ist in den Gedichten so die Situation des Dichters auch dargestellt, dass es oft Selbstinszenierung. Im Grunde schreibt Baudelaire überwiegend über sich selbst. Er ist also ein großer Selbstdarsteller. Ich kann dieses Gedicht mal vortragen. Ich werde mich jetzt sogar dazu bemühen, das erste auf Französisch zu tragen. Also für diejenigen, die das nicht mögen, wir machen ja eine Zeitangabe, die können das dann überspringen, ist aber sehr kurz. Und dann anschließend auf Deutsch in einer ebenfalls sehr berühmten Übersetzung, die ich auch für sehr gelungen halte, von Stefan George, also auch einem berühmten Dichter. Ja, also erstmal auf Französisch. Ja. Les Chats. Les Amoureux. Es ist immer schwierig, auf die andere Sprache umzuschalten. Ich versuche es nochmal. Also, Les Chats. Les Amoureux fervents et les savants austères aimaient également à leur mûre saison les chats, puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient aux servages incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Das war's schon. Also kurz und schmerzlos, mal was in der Fremdsprache. Ich habe ja auch eine Seite gefunden, die kann ich verlinken, wo es ganz, ganz viele englische Übersetzungen dazu gibt. Hat also viele Leute inspiriert, das zu übersetzen. Es gibt auch mehrere Übersetzungen ins Deutsche. Und ich trage jetzt einfach mal die von Stefan George vor. Hier steht dann auch 68, das ist die Nummer des Sonetts in der Sammlung von Baudelaire. Die Katzen. Verliebte glühend und Gelehrte brütend verehren, wenn des Alters Reife naht, die Katzen sanft und stark des Hauses starrt, gleich ihnen fröstelnd und das Zimmer hütend. Des Wissens Freunde und der Sinnesglut, der stillen, schauerlichen Nacht genossen, der Orkus nähme sie zu toten Rossen, bezwänge sich zum Dienst ihr hoher Mut. Sie gleichen, wenn sie sinnen edlen Büsten, den großen Sphinxen hingestreckt in Wüsten, die ewig schläfert eines Traumes Hand. Aus ihren Hüften Funken sich entfernen, goldene Teilchen wie ein feiner Sand, ihr rätselvolles Augenrund besternen.
Also die Übersetzung ist auch wirklich eine sehr schöne, sehr
gelungen, weil sie sehr nah am Original ist und trotzdem sehr poetisch.
Ja.
Also ich habe mir auch noch andere Übersetzungen, die ich jetzt nicht zum Besten gebe, die sind weiter weg vom Original und auch nicht so schön poetisch.
Und nicht so gelungen, ja.
Ja, ja. Würdest du dem zustimmen, dass Verliebte und Gelehrte, du bist ja, da habe ich im Moment mehr so der Gelehrte als der Verliebte, gerne, wenn des Alters Reife naht, die Katzen sanft und stark verehren?
Ja, gute Frage, ja. Ja, naja, ich meine, man wird ja im Alter auch, also viele Leute werden im Alter ja behaglicher und haben behaglichere Bedürfnisse, also vielleicht eher so ein bisschen gemütlich sitzen oder liegen und ein bisschen was gucken und nicht gerne. Und das, da passen Katzen natürlich schon sehr gut dazu. Mhm. Also insofern, doch, da hat Baudelaire schon gar nicht so falsch gelegen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, aber das können wir vielleicht jetzt nur schwer klären. Robert Gernhardt hat ja auch nochmal irgendwann ein Band veröffentlicht mit dem Titel Die Blusen des Böhmen. Ob stimmt, da auch irgendwo ein Katzengedicht drin ist. Aber liegt Baudelaire damit vielleicht auch gar nicht.
Gut, wir haben jetzt das überprüft für die Gelehrten. Ja. Wie ist es denn mit den jungen Liebenden? Die mögen ja die Katzen angeblich auch.
Ja,
Das fällt gut,
ich meine, das schwerer ist, noch, das ist natürlich die
Situation der Jungen.
Wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so ein Ding, dass man, das ist ja eine Zuschreibung, die man Katzen ja auch immer gemacht hat, schon die einer gewissen sexuellen Unmäßigkeit.
Ja, ja, das ist, glaube ich, glaub ich, hier auch gemeint.
Da verarbeitet ist.
Oh, wir dürfen also, ja nicht vergessen, es sind ja immer noch die Blumen des Bösen.
Ja, und, ja.
Ich bin mir ganz sicher, dass es dort auch solche sexuellen.
Ja, ja, und das ist, ich meine, es gibt ja doch auch irgendwie dass man sagt, wie ein liebestoller Kater und so, also dieses, natürlich irgendwie die Katzen, die irgendwie draußen dann, wenn es früher ist, dann irgendwie ein unfassbares Geschrei veranstalten, wenn sie da irgendwie versuchen, ihre Reviere abzustecken und irgendwelche Geschlechtspartner zu finden und so. Aber das ist halt durchaus immer so eine Zuschreibung gewesen ist, dass es sich eben um besonders maßlose, ausschweifende und der Lust ergebene Tiere handelt und so. Und insofern würde das dann natürlich zu jungen Liebenden passen. Auf der anderen Seite hat man halt auch überall Katzenhaare, ob das dann immer so praktisch ist.
Ja. Ja. Das ist natürlich.
Naja. Ja. Ja, schön. Wir können auch noch mal gucken, was der alte Brehm, ja, Brehms Tierleben und so, was der dazu, was ich immer sagen muss, immer wenn ich da reingucke, bin ich wieder sehr positiv überrascht, wie schön der geschrieben hat, dass das immer so sehr, sehr drollig irgendwie ist.
Das finde ich auch.
Ein sehr drolliger Stil, den er hat.
Ich habe den Brehm ja auch schon seit meiner Schulzeit bei mir stehen, den habe ich nämlich mal gewonnen.
Ach was, die große Aussetzung?
Diese mit den gemalten Bildern.
Ja,
habe ich mal gewonnen als Schüler.
Ach,
und zwar hat eine Dortmunder Brauerei, die es schon gar nicht mehr gibt, die Kronenbrauerei, die hat irgendwie so einen Wettbewerb gemacht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas malen soll.
Okay, also es ging nicht darum, dass der Schüler gewinnt, der am meisten von diesem Bier trinken kann.
Also kleine Kinder, ich war da sehr jung, ich war da im Grundschulalter. Kinder sollten irgendwie vielleicht was malen mit Brauerei, zu was auch immer. Ich meine, das
ist auch schon eigentlich lustig.
Heute würde man das nicht mehr machen.
Dass Grundschülern irgendwie die Aufgabe gibt, ja, hier ist die Bierbrauerei, mal da mal was.
Ja. Naja, und ich hatte halt, ich hatte schon mal was gemalt, weil mein Großvater ja Bierfahrer war und da hatte ich dann so ein Bild gemalt, schon in der Schule irgendwie, wo ich meinen Großvater auf so einem, so einer Bierkutsche, aber nicht jetzt ein richtiges Auto, nein, das war halt, was Kinder so malen, der saß natürlich schon am Steuer vorne, das war natürlich wirklich so ein Kinderbild und hinten waren halt die
Fässer von dieser Brauerei.
Auf, was auch so gar nicht mehr war. Ja, ja. Aber wie man, was man also als Kind malt. Und das dachten meine Eltern, da gibt es ja schon das Bild, das reichen wir jetzt mal ein. Und natürlich habe ich nicht den Wettbewerb gewonnen, aber es gab dann irgendwie am Ende für alle Teilnehmer, dann noch so ein als Geschenk Brehms Tierleben.
Ach schön, aber
das war jetzt wirklich nur ein Großpreis, aber
immerhin,
als kleines Kind freut mich.
Immerhin, ja.
Genau, und seitdem steht Brehms Tierleben bei mir im Regal.
Gar nicht schlecht, als Gewinn von einem Brauereiwettbewerb sozusagen, gar nicht schlecht. Ja, und der Stil ist wirklich immer sehr, er schreibt halt über die Katzen und natürlich auch über Großkatzen und alles mögliche andere, da haben wir ja noch gar nicht drüber irgendwie, hier so Tiger und so was alle, aber eben auch über die Hauskatze und sagt dann, unsere Hauskatze eignet sich vortrefflich, ihre ganze Familie kennenzulernen, eben weil jedermann sie beobachten kann. Sie ist ein außerordentlich schmuckes, reinliches, zierliches und anmutiges Geschöpf. Jede ihrer Bewegungen nett und angenehm und ihre Gewandtheit wahrhaft bewunderungswürdig. Sie geht gemessen und tritt mit ihren Sammetpfötchen, deren Krallen sorgfältig eingezogen sind, so leise auf, dass ihr Gang für den Menschen vollkommen unhörbar wird. Bei jedem Schritt zeigt sich die Beweglichkeit, die ihr eigentümlich ist, verbunden mit größter Anmut und Zierlichkeit. Nur, wenn sie von einem anderen Tier verfolgt oder plötzlich erschreckt wird, beschleunigt sie ihren Gang zu einem Lauf in schnell hintereinander folgenden Sätzen oder Sprüngen, die sie ziemlich rasch fördern und fast regelmäßig vor dem Verfolger retten, weil sie klug jeden Schlupfwinkel zu benutzen und jede Höhe zu gewinnen weiß. Sie klettert durch Einhäkeln ihrer Krallen leicht und geschickt an Bäumen und rauen oder weichen Mauern empor und ist imstande, mit einem einzigen Satz eine Höhe von 2 bis 3 Metern zu gewinnen. Ja, das wird Monster nicht schaffen mit seinen 8 Kilo, aber naja. Im freien Feld läuft sie nicht eben rasch, wenigstens wird sie dort von jedem Hunde eingeholt. Ihre große Gewandtheit zeigt sich namentlich bei Sprüngen, die sie freiwillig oder gezwungen ausführen muss. Sie mag fallen, wie sie will, immer wird sie mit den Beinen den Boden erreichen und verhältnismäßig sanft auf die weichen Ballen ihrer Füße fallen. Das Schwimmen versteht sie auch, macht aber von dieser Fertigkeit bloß dann Gebrauch, wenn sie in die unangenehme Lage kommt, aus dem Wasser sich retten zu müssen. Freiwillig geht sie nie ins Wasser, meidet sogar den Regen mit förmlicher Ängstlichkeit. Sie sitzt wie der Hund auf dem Hinterteil und stützt sich nach vorn mit beiden Füßen. Im Schlaf rollt sie sich zusammen und legt sich auf eine Seite. Dabei sucht sie gern eine weiche und warme Unterlage auf, kann es aber nur selten vertragen, wenn sie auch bedeckt wird. Vor allem benutzt sie das Heu zum Pfühl, wahrscheinlich weil sie den Duft desselben gut leiden kann. Bemerkenswert ist die Biegsamkeit der an und für sich rauen Stimme unserer Hauskatze. Mauend auf mancherlei Weiß, anderst, so sie etwas heuschend, anderst, so sie liebkosend, anderst, so sie sich zur Streit oder zum Kampf stellt, sagt schon Gessner sehr richtig. Der Hund ist nicht entfernt so ausdrucksfähig wie die Katze. Ihr Miau ändert in verschiedensten Weise ab, wird bald kurz, bald lang, bald gedehnt, bald abgebrochen hervorgestoßen und damit bittend, klagend, verlangend, drohend. Jaja. Und so geht das auch weiter. Er schreibt dann noch ganz viel, wie das alles so ist und das geistige Wesen und so. Und man betrachtet sie als ein treuloses, falsches, hinterlistiges Tier und glaubt, ihr niemals trauen zu dürfen. Viele Leute haben einen unüberwindlichen Abscheu gegen sie und gebärden sich bei ihrem Anblick wie nervenschwache oder ungezogene Kinder. In der Regel vergleicht man sie mit dem Hund, mit dem sie gar nicht verglichen werden darf und gibt sich, weil man in ihr nicht gleich dessen Eigenschaften findet, nicht weiter mit ihr ab, sondern betrachtet sie schon von vornherein als ein Wesen, mit dem überhaupt nichts zu machen sei. Und man merkt aber auch, dass es halt, dass er halt das auch Quatsch findet. Ja, dass er, naja, wir schätzen die Katzen gewöhnlich viel zu niedrig. Ja, und ist da also, ja, jetzt will ich nicht sagen auf einem Kreuzzug, aber durchaus auf einer Mission auch das Ansehen der Katze dann doch auch irgendwie etwas zu verbessern. Was tatsächlich auch in der Zeit noch hier im 19. Jahrhundert schon auch noch ja notwendiger gewesen ist, weil also was er da sagt, ist schon ganz richtig. Ich meine, Hunde und deren Nutzen sind natürlich schon auch früher irgendwie klar gewesen und klar, ich meine, Jäger schon immer und so als Jagdhunde oder auch als Hofhunde, um irgendwie das da irgendwie als Wachhunde oder sowas. Katzen sind schon auch sehr lange Zeit sehr schlecht behandelt worden und auch, man merkt es auch, es gibt also Statistiken auch aus so Tierkliniken und sowas, alles mit den Durchschnittsaltern, in denen dann auch die Katzen verstorben sind und so, das wird also auch immer mehr. Und man merkt es auch durchaus so an der Entwicklung der Kleintiermedizin, die halt auch erst so seit ungefähr 100 Jahren irgendwie überhaupt Fahrt aufgenommen hat. Also dass Katzen als Patienten sozusagen irgendwie da sind, ist noch gar nicht so lange. Bei Nutztieren zum Beispiel finden sich schon Hinweise auf Tierärzte, die also spezifisch irgendwie Tiere behandelt haben, schon im Codex Hammurabi. Da gibt es irgendwie 2 Artikel, was irgendwie das tierärztliche Honorar ist da geregelt.
Genau,
irgendwie,
ja.
Ich glaube, ein Sechstel vom Wert oder irgendwie sowas, aber keine Ahnung. Pferd und Esel oder so kommen da vor, glaube ich, aber jedenfalls da ist also schon von Nutztierärzten die Rede. Und auch die Schadensersatzpflicht ist, glaube ich, irgendwie geregelt, wenn also der Tierarzt irgendwie das Tier um die Ecke bringt, was er dann dem Tierbesitzer irgendwie bezahlen muss.
Naja, gut, aber der Tierarzt tut meistens sein Bestes und
dann
noch nicht immer erfolgreich.
Halt, also da findet man schon irgendwie Hinweise auf eben Nutztierärzte, die offensichtlich auch damals schon irgendwie praktiziert haben, sonst müsste man da ja auch nichts regeln. Aber so Kleintiermedizin ist eigentlich eher so eine Entwicklung aus den letzten 100 Jahren und so. Und Katzen waren da auch noch länger irgendwie nicht unbedingt so die großartigen Nutznießer davon, sondern sind schon auch oft, ja gut, als Versuchstiere auch viel dann natürlich benutzt worden, auch in der Neurowissenschaft und so.
In der neueren Zeit, genau. Ja. Aber mit den Katzen ist es ja eben so, dass die, mit den Tierärzten, das wollte ich sagen, dass die Tierärzte halt auch immer schon gebraucht wurden als Geburtshelfer und so, bei Komplikationen. Ja. Denn da ging es ja wirklich darum, auch das Gut zu bewahren, so ein Tier, ne? Also das, man wollte ja die Kuh nicht verlieren. Ja, ja. Und wenn die Kuh Milch geben sollte, musste sie eben auch kalben und da wollte man natürlich auch nicht, ne? Das war schon von Anfang an ganz wichtig. Und darauf waren natürlich dann die Tierärzte spezialisiert, dass die dann auch mal später sich mit Haustieren beschäftigt haben, das ist dann schon eine ganz neue Erscheinung, wahrscheinlich dann auch erst im 20. Jahrhundert, denke ich.
Ja, vorher ist da eigentlich auch nicht wirklich was. Ja. Mhm. So, das kommt tatsächlich dann deutlich später. Ja.
Ja. Ich hätte noch ein Gedicht von einer Dichterin, die du vielleicht kennst. Dadurch, dass du ja auch so eine bayerische Vergangenheit hast, kennst du Maria Luise Weißmann?
Ich glaube, die sagt mir nichts.
Schweinfurt geboren, 1899 und sehr früh schon, 1929 in München gestorben. Kann die so ansiedeln zwischen im Grunde Romantik und Expressionismus. Es ist schon irgendwie so ein bisschen expressionistisch, modern. 1922 erscheint auch ihr erster Gedichtband, das frühe Fest. Aber die Texte haben auch so eine impressionistische, nicht impressionistische, sondern so eine romantische romantischen Fall. Also sie hat ein Gedicht geschrieben, Die Katzen. Ich lese das mal. Man sieht auch schon, dass es irgendwie ein modernes Gedicht ist, aber es ist eben auch, es hat auch immer noch so was Romantisches. Also, wie gesagt, eine sehr interessante Dichterin, so aus so einer Übergangszeit, wenn man das so will. Die Katzen. Sie sind sehr kühl und biegsam, wenn sie schreiten, und ihre Leiber fließen sanft entlang. Wenn sie die blumenhaften Füße breiten, schmiegt sich die Erde ihrem runden Gang. Ihr Blick ist demuthaft und manchmal etwas irr. Dann spinnen ihre Krallen fremde Fäden, aus Haar und Seide schmerzliches Gewirr von Kellerstufen und zerbrochenen Läden. Im Abend sind sie groß und ganz entrückt, verzauberte auf nächtlich weißen Steinen, in Schmerz und Wollust sehnsuchtskrank verzückt, hörst du sie fern durch deine Nächte weinen.
Das ist wirklich schön.
Ja, und man merkt eben auch dieses, schon expressionistische. Weil
ja, aber trotzdem irgendwie so der romantische Einfluss. Ich meine, es hat auch so ein bisschen, es könnte auch irgendwie in Teilen was von Eichendorff sein oder so. Also, sehr schön.
Obwohl Eichendorff sich, also nicht so sehr, hier bricht ja so ein bisschen die Versstruktur und die syntaktische Struktur so ein bisschen auseinander. Das hätte Eichendorff vielleicht so nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Genau. Also kann man mal auch auf sich wirken lassen. Man will ja hier auch mal ein paar neuere Dichter finden. Also man findet das leicht. Ich habe jetzt, ich meine, kann ich ja zugeben, ich habe jetzt nicht geguckt, was hat Maria Luise Reismann über Katzen geschrieben, sondern ich habe einfach nach
Katzen. Ist von Katzen ausgegangen und
gesucht und dann kam auch das. Ja, ja. Da dachte ich, Mensch, na, also so ein bisschen hier die Geschlechterparität eben auch gelten lassen. Und habe ich das gelesen und fand das eigentlich ganz eindrucksvoll und habe dann gedacht, gut, das nehmen wir jetzt einfach mal auf, ja, unsere Texte.
Maria Luise Reismann, sehr interessant.
Ja.
Ja. Und war offensichtlich mit jemandem liiert und verheiratet, der an der Münchner Räterepublik beteiligt war. Heinrich Bachmeier.
Genau.
So.
Ja, also.
Na gut.
Eine potenzielle Linke sogar.
Ja, in der Tat. In der Tat. Ja, gut. Gut. Ja, mal was, ein bekannterer Dichter, weil du jetzt hier, es gibt ja natürlich den E.T.A. Hoffmann, ja, der die Lebensansichten des Kater Moor geschrieben hat. Diesen Kater scheint es ja wohl wirklich gegeben zu haben, also es gibt da einen Bezug tatsächlich auch zum Leben von Hoffmann, nämlich den eigenen, der am 30. November 1821 verstorben ist. Das weiß man, weil Hoffmann offensichtlich eine Todesanzeige für ihn geschaltet hat, eine Traueranzeige für diesen Kater.
Ja, vernünftig. Ganz, wollen wir alle
ganz,
wissen.
Ganz knuffig, so der Kater Moor, dass der dann verstorben ist. Also 30. November 1821, wissen wir Bescheid. 30. November, Todestag des Katers Moor. Und ja, diese Lebensansichten des Katers Moor, das ist schon auch ein komisches Buch. Also das heißt ja noch länger, nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern. Es ist also tatsächlich auch so, dass dieses Buch zum einen aus der Ich-Perspektive von diesem Kater Moor erzählt wird, der eben sein Leben beschreibt. Und sein Lebensweg so ein bisschen auch als Parodie halt auf so einen Bildungsroman, so diese Bildungsroman wie Wilhelm Meister oder so, wenn ja, also irgendwie dieses Prinzip, man hat da irgendwie einen jungen Menschen und den begleitet man dann eben durch seine Lebensreise und beobachtet und stellt und schaut sich an, wie sich eben diese Persönlichkeit formt, so. Und nur, dass eben in diesem Fall jetzt bei den Lebensansichten des Katers Moor sich bei diesem Erzähler und Hauptfigur des Bildungsromans nicht um einen Menschen, sondern eben um diesen Kater handelt. Und dann eben diese fragmentarische Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler. Da ist dann die Geschichte im Rahmen dieses Romans, dass der Kater diese Biografieblätter, also die Manuskriptblätter durcheinander geschmissen hat und die eben deswegen irgendwie zufällig in die eigentliche Lebenserzählung des Katers mit eingeflossen sind, und es springt auch immer.
Also ja,
es
der ist Kapellmeister.
So, es hört dann mitten im Satz, hört dann die eine Geschichte auf und dann wird wieder
irgendwie. Das ist natürlich kein Zufall. Der Kapellmeister Johannes Kreisler ist ja das alter Ego von E.T.A. Hoffmann. Das ist ja er selbst.
Ja.
Und natürlich, wenn er mit seinem Kater da, das ist nimmt er ja eine Art Symbiose ein, wenn das da vermischt wird.
Ja, ja, klar.
Und es gibt ja, der Kreisler taucht ja vielfältig auf in E.T.A. Hoffmanns Werk.
Ja. Halt auch dann mit der Kreislerianer, dann zum Beispiel später einem Zyklus von Schumann und so. Also das ist schon eine sehr, das ist schon ganz wichtig. Und Hoffmann war ja auch so ein bisschen so ein Universalgenie, der hat ja auch komponiert und so. Also der, es war ja schon, ja, schon so eine dieser Figuren. Jurist war er ja, glaube ich, auch, hat auch gezeichnet. Und
der Jurist war sein Brot.
Ja, ja, und alles. Also
war ja,
und der
wo er ja in Schwierigkeiten gekommen ist, weil er sich ja offenbar in einer Geschichte, ich glaube, das ist irgendwie dieser Floh, da gibt es über einen Floh eine Geschichte, irgendwas mit Floh, das ist, glaube ich, dieser, da hat er Leute bei Gericht in Berlin, beim Kammergericht aufs Korn genommen. Und das ist ihm sozusagen auf die Füße gefallen.
Ja, Meister Floh.
Meister Floh, genau. Weil man das halt nicht wollte beim Kammergericht. Also das passte nicht und deshalb musste er ja dann weg. Und er hat ja dann eine Stelle als Schauspieldirektor in Bamberg angenommen und war dann einige Zeit in Bamberg, wo ja verbreitet wird, dass es ihm da nicht so gefallen hat. Das ist aber jetzt auch nicht so verbürgt. Und dann ist er dann später wieder nach Berlin zurückgekommen und hat sich dann aber tatsächlich als er ist, glaube ich, wieder zum Gericht zurückgekommen.
Ja, irgendwie so, Ja, der Gute. Und der Kater Mo erzählt so. Zur Belehrung der hoffnungsvollen Katerjugend kann ich nicht unbemerkt lassen, dass ich, wollte ich studieren, mit zugedrückten Augen in die Bibliothek meines Meisters sprang und dann das Buch, was ich angekrallt, rauszupfte und durchlas. Mochte es einen Inhalt haben, wie es wollte. Durch diese Art zu studieren, gewann mein Geist diejenige Biegsamkeit und Mannigfaltigkeit, mein Wissen den bunt glänzenden Reichtum, den die Nachwelt an mir bewundern wird. Die Bücher, die ich in dieser Periode des dichterischen Schwermuts hintereinander las, will ich hier nicht erwähnen. Teils, weil sich dazu eine schicklichere Stelle vielleicht finden wird, teils, weil ich auch die Titel davon vergessen und dies wiederum gewissermaßen darum, weil ich die Titel meistenteils nicht gelesen und also nie gewusst habe. Jedermann wird mit dieser Erklärung zufrieden sein und mich nicht biografischen Leichtsinns anklagen. Mir standen neue Erfahrungen bevor. Eines Tages, als mein Meister eben in einen großen Folianten vertieft war, den er vor sich aufgeschlagen und ich dicht bei ihm unter dem Schreibtisch auf einem Bogen des schönsten Royalpapiers liegend, mich in griechischer Schrift versuchte, die mir vorzüglich in der Pfote zu liegen schien, trat rasch ein junger Mann hinein, den ich schon mehrmals bei dem Meister gesehen und der mich mit freundlicher Hochachtung, ja mit der wohltuenden Verehrung behandelte, die dem ausgezeichneten Talent, dem entschiedenen Genie gebührt. Denn nicht allein, dass er jedes Mal, nachdem er den Meister begrüßt, zu mir sprach, guten Morgen, Kater, so kraulte er mir auch jedes Mal mit leichter Hand hinter den Ohren und streichelte mir sanft den Rücken, so dass ich in diesem Betragen wahre Aufmunterung fand, meine inneren Gaben leuchten zu lassen vor der Welt. Heute sollte sich alles anders gestalten. Wie sonst niemals sprang nämlich heute hinter dem jungen Mann ein schwarzes, zottiges Ungeheuer mit glühenden Augen nach zur Tür hinein. Und als es mich erblickte, gerade auf mich zu. Mich überfiel eine unbeschreibliche Angst. Mit einem Satz war ich auf dem Schreibtisch meines Meisters und stieß Töne des Entsetzens und der Verzweiflung aus, als das Ungeheuer hoch hinaufsprang nach dem Tisch und dazu einen mörderlichen Lärm machte. Mein guter Meister, dem um mich bange, nahm mich auf den Arm und steckte mich unter den Schlafrock. Doch der junge Mann sprach, »Seid nur ganz unbesorgt, lieber Meister Abraham. Mein Pudel tut keiner Katze was, er will nur spielen. Setzt den Kater nur hin, sollt euch freuen, wie die Leutchen miteinander Bekanntschaft machen werden, mein Pudel und euer Kater.« Ja, aber schön natürlich diese wirklich ja auch sehr übertriebene Erhabenheit. Also dieses diese Parodie des Bildungsromans. Ich kenne das aus aus der italienischen Reise von Goethe, wo teilweise jetzt vielleicht nicht so übertrieben wie hier mit hier mein Genie und die Leuchtkraft meines Gedöns und so, aber so in die Richtung geht es manchmal, was Goethe zum Beispiel schreibt, schon.
Naja.
Also ich kann mich da an eine Stelle irgendwo erinnern, wo er irgendwie mehr oder weniger sagt, dass es schon eigentlich wahnsinnig toll ist, dass er Goethe ist, weil er sich nicht vorstellen kann, dass es noch viele andere Leute auf der Welt gibt, die die Welt so genießen können, weil er halt zu denjenigen gehört, die so wahnsinnig viel wissen und halt so, so toll sind und so einen fortgeschrittenen Geist haben, dass er eben in der Lage ist, auch die Schönheit zu sehen von Dingen und so. Und dass er, dass es eigentlich kaum jemand allein gibt, der das so, so tief auch empfinden und verstehen und kann, wie Goethe selber. Also der hat da schon so Tendenzen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, und da gibt es ja noch viel andere Literatur und so.
Ja.
Also das macht er schon, macht Hoffmann schon echt richtig gut, und vor allem natürlich immer noch so mit diesem Punkt, dass man halt weiß, der Erzähler ist ein Kater,
der
da eben irgendwie das Griechische übt zu schreiben.
Das ist natürlich
von Jan auch, das ist gut und, in seinen und dieses Worten, ganze nicht? Zeug
das
und so.
Das ist natürlich dann auch.
Aber er schließt dann auch, er schließt dann mit diesem Pudel auch Freundschaft, und sie zerschreiten sich dann auch irgendwann und treffen sich dann aber später wieder und so. Also dieser Pudel spielt tatsächlich noch eine längere Rolle sozusagen in dem Werk.
Ja. Na, dann würde ich sagen, gebe ich als Kommentar dazu auch noch was zum Besten hier. Nämlich, da kommt auch ein Pudel drin vor.
Aha.
Deshalb passt es da ganz gut. Und zwar auch von jemandem, der sich vielleicht ein bisschen überschätzt. Heinrich Hoffmann. Auch mit dem Zusatzbemerken, weil der Name Hoffmann so häufig ist. Wir hatten ja schon E.T. Hoffmann. Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der ja nun auch, ich weiß nicht, er ist sicherlich nicht einer der besten Dichter, aber ja, eben der Dichter der Nationalhymne, deshalb eben auch so bekannt. Hier jetzt also einen Text aus den sogenannten unpolitischen Liedern mit dem Titel Hunde und Katzen. Und wir werden merken, die sind nicht so unpolitisch, die unpolitischen Lieder. Hunde und Katzen. Die Hunde und Katzen, die stritten sich und zankten sich um die Wette, wer unter ihnen urkundlich den ältesten Adel hätte. Wir haben ein uraltes Diplom, lang her von undenklichen Tagen, was Remus mit Romulus einst zu Rom gab, allen Isegrims Magen. Zeigt uns, erwidern die Katzen, wohlan, zeigt her die alten Briefe. Was steht denn drin? Was hangt denn dran? Wo sind sie? In welchem Archive? Man schickte den Pudel eilig nach Rom, zum Ärger der Katzen und Kater, der sollte holen das alte Diplom herbei vom Heiligen Vater. Der Pudel kommt ganz ungeniert zum Papst hereingetreten, er hat den Pantoffel ihm apportiert und dann ihn höflich gebeten. Der Pudel empfing aus des Papstes Hand, was das Hundevolk begehrte, dann zog er wiederum in sein Land auf seiner alten Fährte. Und als er kam an den Po bei Rom, da schwamm vor ihm ein Braten, er schnappte danach und verlor sein Diplom und musste es auf ewig entraten. So stand die Sache nun wie zuletzt, der Streit blieb unentschieden und Hunde und Katzen halten bis jetzt noch immer keinen Frieden. Die Hunde, die denken noch immer so, wir werden sie schon überwinden, sie suchen und forschen noch immer am Po und können den Adel nicht finden.
Oh ja. Ja, ganz amüsant eigentlich.
Ja, ganz amüsant. So, genau. Und natürlich nicht unpolitisch, denn es geht ja eben darum, dass diese Adligen, die sich da auf sonst wo zurückführen, vielleicht gerade das Diplom nicht finden. Naja, also das ist schon manchmal ein Problem.
Tja. Ja, noch mehr Katzen.
Hast du noch was?
Ja, also im Prinzip einfach noch irgendwie was Schönes. einfach was Schönes von einem Autor, den ich auch sehr schätze, der, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel gelesen wird, Adalbert Stifter, der aber, ja, das ist schon immer sehr schön, was der macht. Der ist, ja, gut, ist natürlich, vielleicht ist auch einfach jetzt so in letzter Zeit nicht die Zeit für Biedermeier-Literatur, ne? Gehört ja schon so da irgendwie rein, aber naja, gut. Ein Nachtstück. Also eigentlich aus dem Kondor, der Kondor und dann ein Nachtstück. Um 2 Uhr einer schönen Junimondnacht ging ein Kater längs des Dachfirstes und schaute in den Mond. Das eine seiner Augen, von dem Strahle des Nachtgestirns schräg getroffen, erglänzte wie ein grüner Irrwisch. Das andere war schwarz wie Küchenpech. Und so glotzte er zuletzt, am Ende der Dachkante ankommend, bei einem Fenster hinein und ich heraus. Die großen freundlichen Räder seiner Augen auf mich heftend, schien er befremdlich fragen zu wollen, »Was ist denn das, du lieber alter Spiegel- und Stubengenosse, dass du heute in die späte Nacht dein Gesicht zum Fenster hinaushältst, das sonst immer rot und gesund auf dem weißen Kissen lag und ruhig schlummerte, wenn ich bei meinen Nachtgängen gelegentlich vorbeikam und hineinschaute?« »Ei, Trauter«, erwiderte ich ihm auf die stumme Frage, »die Zeiten haben sich nun einmal sehr geändert, das siehst du. Die weißen Kissen liegen unzerknittert dort auf dem Bettgestell und der Vollmond malt die lieblich flirrenden Fensterscheiben darauf, statt dass er in mein schlummerndes Antlitz schiene, welches Gesicht ich dafür da am Simse in die Nacht hinaushalten muss und damit schon durch 3/4 derselben und den Himmel zu schauen. Denn an demselben wird heute das seltenste und tollste Gestirn emporsteigen, was er je gesehen. Es wird zwar nicht leuchten, aber wenn nach Verdienst gerichtet würde, so ist etwas in ihm, das strahlenreicher ist als der Mond und alle Sterne zusammengerechnet. Deine glänzenden Augen nicht ausgenommen, Verehrtester.« So sagte ich ungefähr zu dem Kater. Er aber drehte seine Augen, als verstände er meine Rede, noch einmal so groß und noch einmal so freundlich gegen mich, dass sie wie Glimmerscheiben leuchteten und die Seiten seines weichen Felles gegen meine Hand krümmend und stemmend, hob er sofort sein traulich Spinnen an, während ich fortfuhr, mit ihm zu kosen. Das, also er kann schon Stimmungen erzeugen, so. Also ich finde den echt,
Stifter immer gut. Wo ist es raus?
Der Kondor.
Der Kondor, ja. So hattest du ja vorhin gesagt. Ja, der Kondor. Da muss ich dann nochmal links suchen nachher. Denn, das muss man dazu sagen, ja, hier wird nicht nur elektrisch gelesen,
sondern auch hier aus so einem...
Aus Wälzern, die
wir ja
fotografieren, damit wir nachher entsprechend...
Und aus dem Osten.
Aus dem Osten.
Aufbauverlag Berlin und Weimar, ach so. 1973.
Ah ja. Ja.
So eine Ostausgabe.
Solche Bücher habe ich auch. Man muss ja immer seinen Zwangsumtausch anlegen. Ich habe allerdings auf Noten gekauft. Also
ja, klar. Das war ja klassisch.
Studienpartitur Bach durch die Bank.
Ja, das war natürlich immer klassisch. Ja. Ja, hast du denn noch was?
Ja, muss ich gerade mal gucken. Also ich meine, dass ich noch was habe hier. Ach ja, natürlich. Ja, genau. Wo ich gezögert habe, ob man das bringen soll. Na gut, es ist halt aus seiner Zeit heraus. Joachim Ringelnatz. Anfang des 20. Jahrhunderts. Das klingt, also 1929, aus Flugzeuggedanken. Das ist am Anfang, hat man den Eindruck, ein bisschen frauenfeindlich, aber es wird besser im Laufe des Textes. Von daher bringen wir es mal mit Warnung hier, dass das vielleicht seltsam ist. Es wird besser. Am Ende gibt es allerdings dann wieder so ein, wo es dann sogar noch altersdiskriminierend wird. Aber
auch noch.
Aber es ist halt interessant von dieser, gerade in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, was symbolisieren Katzen und so. Naja, also Ich werde es nicht weiter kommentieren. Einfach mal, ich trage es einfach mal vor. Schöne Frauen mit schönen Katzen. Schöne Frauen und Katzen pflegen häufig Freundschaft, wenn sie gleich sind, weil sie weich sind und mit Grazie sich bewegen. Weil sie leise sich verstehen, weil sie selber leise gehen. Alles Plumpe oder Laute fliehen und als wohlgebaute Wesen stets ein schönes Bild sind. Unter sich sind sie Vertraute, sie, die sonst unzähmbar wild sind. Fell wie Samt und Haar wie Seide, allverwöhnt. Man meint, dass beide sich nach nichts als danach sehnen, sich auf Sofas schön zu dehnen. Schöne Frau mit schönen Katzen, wem von ihnen man dann schmeichelt, wen von ihnen man gar streichelt, stets riskiert man, dass sie kratzen. Denn sie haben meistens Mucken, die zuletzt uns andere jucken. Weiß man recht, ob sie im Hellen echt sind oder sich verstellen? Weiß man, wenn sie tief sich ducken, ob das nicht zum Sprung geschieht? Aber abends, nachts im Dunkeln, wenn dann ihre Augen funkeln, weiß man alles oder flieht vor den Funken, die sie stieben. Doch man soll nicht Frauen, die ihre schönen Katzen wirklich lieben, Menschen überhaupt, die Tiere lieben, diese halb verdammen. Sind Verliebte auch wie Flammen, zu und ineinander passend, alles Fremde aber hassend. Ob sie anders oder so sind, ob sie männlich, feminin sind, ob sie traurig oder froh sind, aus Madrid oder Berlin sind, ob sie schwarz, ob gelb, ob grau. Auch wer weder Katz noch Frau schätzt, wird Katzen gern mit Frauen, wenn sie beide schön sind, schauen. Doch begegnen Ringelnatzen, hässlich alte Frauen mit Katzen, geht er schnell 3 Schritt zurück, denn er sagt, das bringt kein Glück. Ja.
Tja.
Ja, es ist, das Interessante an dem Gedicht ist halt tatsächlich das Versmaß und der Satzbau, ja, weil die immer durchbrochen sind.
Also ja,
der
ja.
Satz endet nie da, wo er soll. Ja,
sondern,
und dadurch ergibt sich so eine seltsame Gedichtform und ist daher natürlich auch so von der Versform recht modern. Also klar, 20. Jahrhundert. Ja. Und ja, gut, über den Inhalt kann man streiten.
Ja, schön. Katzen.
Ja.
Jo.
So, also ich bin mit meiner Sammlung erschöpft.
Ja, ich habe eigentlich...
Den gestiefelten Kater habe ich ja weggelassen. Einmal, weil es zu lang ist und weil es ja nun doch nicht wirklich... also es ist halt tatsächlich der Perrault-Text, den dann eben diese Informantin... Wilhelm Grimm erzählt hat, der dann das dann nochmal bearbeitet hat und dann gesagt hat, nee, das ist ja der Text aus dem Französischen, das kann ich nicht machen und hat es dann wieder rausgestrichen. Ja. Mit dem Erfolg, dass dieses dann über den Anhang von späteren Herausgebern wieder reingetragene Märchen eines der erfolgreichsten. Eines
der berühmtesten geworden ist und erfolgreichsten, die überhaupt da sind.
Also das ist schon eine seltsame Sache.
Ja.
Das können die Leute dann ja selber lesen. Es ist leicht zugänglich über die diversen Medien.
Mit allem. Ja, also ich habe eigentlich auch nichts mehr.
Ja.
Ja, dann haben wir die Katzen abgearbeitet.
Ja, gut.
Ich muss da jetzt dann auch irgendwann wieder hin. Also zum einen.
Ja, die verlangen
und nach die hier. Dann bewirtschaften. Ja, das hier Tröge füllen,
genau.
Ställe ausmisten.
Ja.
Muss alles gemacht werden.
Ja, schön. Ich bedanke mich bei dir.
Ja, und vielen Dank.
Ach so, auch ja, es gab Kuchen auch Feedback und, schon von den Hörern. Da empfahl im Chat DomCon einen Scheibenweltroman von Terry Pratchett.
Ja, da gibt's was, ja.
Morris. Der Kater.
Ja, stimmt, da gibt's was.
Habe ich aber nicht gelesen, also ich habe nicht so viel Pratchett gelesen, obwohl es da einen Podcast gibt, den kann ich dann bei der Gelegenheit verlinken. Gut. Und da gibt es eben auch einen über einen Kater.
Sehr gut. Also das noch als Lektüre-Empfehlung: Pratchett. Ja, ja, kann man auf jeden Fall unterstützen. Das taugt immer. Auch eigentlich immer was. Ja, ja, also genau. Das ist ja immer sehr gut.
Ja, dann habe ich dann auch noch was zum Mitnehmen, was ich selber lesen muss.
Exzellent.
Ja.
Ja, dann.
Also, auch dafür danke, also auch danke an die Hörer. Wer es jetzt zeitversetzt hat, hat ja auch noch die Kommentarfunktion und kann noch weitere Tipps zum Thema Katzen geben, sei es zu den Katzen selbst, wie auch zur
Katzenliteratur.
Katzenliteratur. Oh. Und ich glaube schon, dass es mehr Katzenliteratur als Hundeliteratur gibt. Na, aber wir können das ja auch den Hörern übergeben.
Genau, ja, soll diskutiert werden. Genau. Ja, dann.
Gut, dann verabschieden wir uns.
Ja, tschüss.
Tschüss.